Debatte zu dritt, ein Podcast von Tim Guldimann. Lügt die Politik? Das ist das Thema, das ich heute mit Regierungsratspräsidentin Jacqueline Fehr und mit Professor Georg Kohler diskutieren möchte. Jacqueline, kannst du dich vorstellen?
Ja, mein Name ist, wie gesagt, Jacqueline Fehr. Ich bin in der Schweiz Politikerin, sitze in einer Exekutive, bin Landesministerin im deutschen Verständnis und präsidiere im Moment gerade das Ministerium des Kantons Zürich, des bevölkerungsreichsten Kantons in der Schweiz.
Danke. Georg.
Ich bin 25 Jahre lang Professor für Philosophie gewesen, für politische Philosophie, zuerst etwa 3 Jahre in München, dann 18 Jahre etwa in Zürich und am Schluss noch 3-4 Jahre quasi als permanenter Gastprofessor in Dresden an der TU für politische Philosophie. Aber naja, Philosophie ist die 007-Wissenschaft, man darf sich überall einmischen.
Vielen Dank. Mischen wir uns ein. Hannah Arendt hat mal gesagt, Lügen scheint zum Handwerk nicht nur der Demagogen, sondern auch des Politikers und sogar des Staatsmannes zu gehören. Ein bemerkenswerter und beunruhigender Tatbestand. Lügt die Politik, Jacqueline? Hast du auch schon gelogen in der Politik?
Also Lügen im Sinne von bewusst die Unwahrheit sagen, das mache ich nicht. Und Hannah Arendt hat ja auch gesagt, von der Politik erwartet man nicht in erster Linie die Wahrheit, sondern die Veränderung. Und was in der Politik gibt es Limitierungen in Bezug auf sogenannte Wahrheit? Das sind vor allem Amtsgeheimnisse, Persönlichkeitsrechte, die aber nicht zu Lügen, sondern zu Auslassungen führen. Man kann nicht alles sagen und deshalb stellt man die Wirklichkeit auch nicht in allen Fällen so transparent dar, wie sie dargestellt werden könnte, wenn man alles sagen dürfte. Und das wird dann oft von Menschen als Lüge empfunden, weil ein unvollständiges Bild einer Realität dargestellt wird. Aus meiner Perspektive sind das Weglassungen, die zum Teil gesetzlich vorgeschrieben sind, dass man nicht über einzelne Fälle, zum Beispiel in einem Strafverfahren, diskutieren kann oder dass man die Persönlichkeitsrechte von Gefangenen schützen muss oder von Patientinnen und Patienten oder von irgendwelchen involvierten Personen und deshalb gewisse Dinge nicht sagen kann oder auch Sitzungsgeheimnisse, wo man nicht in Details über wer hat was gesagt und welche Position mit welchen Argumenten vertreten, nicht darüber berichten kann.
Also es gibt natürlich viele Situationen, wo es absolut legitim verständlich ist. Es gibt andere Situationen, wo ich glaube, die Meinungen auseinandergehen in dem Sinne, dass beispielsweise Daniel Binswanger dir jetzt vorwirft, du und Corinne Mauch hätten die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen hinters Licht geführt. Da ist ja ein Vorwurf, der geht in die Richtung einer Lüge. Du sagst, es gibt Dinge, die man unterlassen muss, darf und soll. Wie stellst du dich dazu?
Also dieser Vorwurf wäre eigentlich ein Fall für den Presserat, weil er so nicht belegt ist, vom Journalisten in den Raum gestellt worden ist. Es werden Leute mit einer Entscheidungsperiode verbunden, wo sie da noch gar nicht im Amt waren. Also ich war
du warst
nicht im
damals.
Amt, damals als diese Entscheide getroffen worden sind. Und damit jemandem eine bewusste Irreführung zu unterstellen in einer Entscheidung, wo sie gar nicht beteiligt war, das ist eigentlich journalistisch nicht gerade das Niveau, das ich sonst von diesem betreffenden Journalisten gewohnt bin. Ich habe dann aber verzichtet, den Presserat anzurufen, weil ich finde, Politikerinnen dürfen auch nicht sehr empfindlich sein und solche Dinge muss man halt aushalten.
Nichts sagen ist etwas. Gibt es Fälle in deiner politischen Tätigkeit, wo du etwas gesagt hast, im vollen Bewusstsein, dass es nicht richtig ist, in der Überzeugung, dass es hier um eine Rechtsgüterabwägung geht, in dem Sinn, dass du sagen musst, ich habe das gesagt, ja, aber die Verletzung eines anderen Rechtsgutes, der Wahrheit, nicht die Wahrheit, sondern eines anderen war wichtiger, kann ich vertreten oder gibt es diesen Fall nicht?
Ich habe das für mich nochmals versucht zu überlegen. Ich glaube tatsächlich, in meinem Fall gibt es das nicht, aber das ist jetzt nicht eine Heldenleistung, sondern es gab es einfach nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der Fall eintritt, wo ich zum Schutz eines höheren Rechtsgutes lügen würde. Also wir kennen den berühmten Fall der Frage, inwiefern Erpressungsgelder wo, wann gezahlt werden beispielsweise. Das sind genau solche Punkte, wo Menschenleben und höhere Güter in Gefahr gebracht werden, wenn möglicherweise volle Transparenz hergestellt würde. Und deshalb glaube ich, dass das schon Fälle gibt, einfach in meiner Perspektive jetzt theoretisch, die ich dann auch legitim finden würde und diese Rechtsgüterabwägung auch gemacht werden muss. Wenn wir aber über das Thema Lügen in der Politik sprechen, dann assoziieren wir das ja ganz häufig an eher demagogische, diktatorische Perspektiven, wo bewusst Unwahrheiten oder Tatsachen verdreht und umgewichtet werden, um neue Realitäten herzustellen, neue Deutungsrahmen, neue Deutungsmuster herzustellen. Und das ist das, was wir mit Lügen assoziieren. Und dieses bewusste Sagen, an der Eröffnungsfeier von Trump waren mehr Leute anders als der Eröffnungsfeier von Obama. Also dieses bewusste Verdrehen und Umdeuten von Tatsachen, von Fakten. Also da muss ich, da kann ich sagen, das mache ich nicht. Und ich denke, auch das machen ganz, ganz wenige Politikerinnen und Politiker in westeuropäischen.
Ja, weltweit werden sie vielleicht mehr. Es gibt von Trump 20.000 Lügen oder irreführende Äußerungen.
Genau, das hat uns ja auch besorgt, das besorgt uns, das hat uns auch wahrscheinlich zu diesem Thema geführt, weil wir daran auch erkennen müssen, wo Grenzen sind, was wir genau unter Lüge verstehen und zu welchem Zweck sie eingesetzt wird. Wird sie zum Schutz eines höheren Rechtsguts eingesetzt, wird sie zum Eigennutz eingesetzt, wird sie zur Machterweiterung eingesetzt und durch wen wird sie eingesetzt und wie wird sie verbreitet.
Georg, du hast gesagt, ja, Lügen gehört zur Staatskunst.
Ja,
hat mich etwas überrascht,
ah ja,
in dieser Offenheit.
Ja, also es ist ja ein Riesenthema und ich habe hier bewusst Staatskunst genannt. Und
das ist ja noch schlimmer, wenn man das noch als Kunst verbaut hat.
Die Frage ist, die man grundsätzlich überlegen muss, Lügen gehört ohne Zweifel zur Ethik oder Moral normalen zwischenmenschlichen Tuns, Haltens, Verhaltens. Die Politik hat möglicherweise eine andere Moral und eine andere Ethik. Das ist dasjenige, was im Prinzip nicht nur Hannah Arendt meint. Und ja, was ist denn der Sinn von Politik? Hannah Arendt sagt Freiheit, meint damit die Freiheit einer demokratischen Gemeinschaft. Und der Politiker, die Politikerin ist ja sozusagen am Maßstab der Legitimität ihres Handelns zu messen. Und das hat ja Frau Fehr vorhin gesagt. Es gibt Fälle, wo es legitim ist, zu lügen im Namen eines höheren Rechtsgutes. Da gibt es Beispiele. Und in dem Sinne muss man von vornherein die politische Ethik trennen von der, ja, sozusagen Normalethik. Aus guten Gründen, darüber kann man lange reden. Und deswegen gehört es unter Umständen zur Staatskunst, nicht die Wahrheit zu sagen. Und zur Kunst gehört es dann allenfalls auch, die Wahrheit so nicht zu sagen, dass man nicht dabei erwischt wird. Das ist der andere Grund. Und insofern muss man auch wieder diese Frage im Rahmen von ganz bestimmten Zusammenhängen diskutieren. Das ist der andere Grund, wieso man sinnvollerweise nicht so oft lügt, weil man erwischt werden kann. Und dann ist leider auch der legitime Grund dahin. Solange man nicht erwischt wird, ist es gut. Sobald man erwischt wird, auch wenn es legitim ist, war es falsch. Und deswegen hat man im politischen System der brauchbaren Demokratie eben eine Öffentlichkeit, die das überprüft. Das sind aber sehr jetzt grundsätzliche Überlegungen. Das Beispiel, das vorhin erwähnt worden ist, also die Diskussion über die Bürle-Stiftung und die Frage, wie sie ins Kunsthaus gekommen ist. Nun ja, das ist die Öffentlichkeit heute und diese Öffentlichkeit heute hat manchmal etwas, ja, fast schon Widerliches, weil es darum geht, andere, ja, zu erwischen und bloßzustellen und damit Quote zu machen. Und in diesem Sinne ist natürlich, ja, auch die Öffentlichkeit bis zu einem, die Vertreter der Öffentlichkeit, meinetwegen die Journalistinnen und Journalisten, manchmal in ihrem Eifer Lügen und Lügende zu erwischen, auch nicht dasjenige, was man sich wünscht, wenn man eine gute Demokratie sich wünscht. Manchmal braucht es auch Verständnis dafür, dass man oder Frau in einer gewissen Situation halt, ja, hinters Licht geführt hat oder, sagen wir mal so, die Sache nicht völlig ausgeleuchtet hat. Das ist eben die Kunst, diese Balance zu halten.
Also seine ist, und du hast eigentlich nicht moralisch argumentiert.
Doch, politisch-moralisch.
Politisch im Sinne, man muss sich nicht erwischen lassen, ist ja nicht so...
Nee, falsch. Ich habe gesagt, erwischen lassen, das gehört dazu, weil in der guten Demokratie wir ja eine Öffentlichkeit oder Vertreterin der Öffentlichkeit haben, die ja sich darauf kapriziert haben, solche nicht ganz klare Äußerungen in Frage zu stellen. Aber eben, wenn man davon ausgeht, dass es Situationen gibt, wo es gut ist fürs Ganze, dass man möglicherweise nicht alles aufmischt. Das Beispiel hat ja Frau Fehr gesagt. Es ist in Gottes Namen viel klüger, wenn man schlicht lügt, gefragt, ob der Staat oder der Bundesrat in einem bestimmten Fall einem Erpresser etwas bezahlt hat. Es ist besser, weil sonst, das ist klar, es eine Einladung ist, wo überall irgendwie Schweizer in der Gegend rumlaufen, sie zu erwischen, weil man dann weiß, die reiche Schweiz zahlt. Also das ist völlig legitim, hier zu sagen, auf die klare Frage, zahlt ihr? Nein. Und das ist eine klare Lüge. Aber sie ist absolut legitim, sie ist geradezu notwendig.
In der Rechtsgüterabwägung der Betroffenheit.
Ja, zumal ich jetzt hier noch sagen muss, ich weiß es tatsächlich nicht, ob es stimmt oder nicht. Es ist die Setzung, es wird nicht gezahlt. Es kann sein, dass es nicht gezahlt, dass nicht gezahlt wird. Es kann aber auch anders sein und wir sollten uns darum nicht kümmern. Auch wir sollten uns darum nicht kümmern. Auch die Journalisten sollten sich an dieser Grenze nicht weiter darum kümmern, weil hinter dieser Grenze großes Risiko für einzelne Menschen lauert. Auch die Journalisten haben die Aufgabe, gewisse solche Grenzen zu akzeptieren und diese Unbestimmtheit im Raum stehen zu lassen, dass wir das in diesem Fall wirklich besser nicht ausleuchten.
Sie haben eine Verantwortung.
Sie haben natürlich eine große Verantwortung. Ich finde genau auch in dieser Ausleuchtungsfunktion, also ich bin Repräsentantin der Macht und ich bin sehr davon überzeugt, dass die Medien eine ganz wichtige Aufgabe haben in diesem Ausleuchten. Das ist nicht immer angenehm. Das ist, manchmal ringt man nach Antworten, manchmal entdeckt man durch dieses Licht tatsächlich Fehler, die man gemacht hat oder die passiert sind, gemacht vielleicht nicht bewusst oder nicht mal in einer Abwägung, sondern weil man die Frage sich nicht gestellt hat. Das passiert. Dazu ist Öffentlichkeit da. Das müssen Journalisten tun. Über den Zwang der Personalisierung, zwecks Zuspitzung, zwecks Aufmerksamkeit, zwecks Quote, passieren dann eben solche Dinge, dass man plötzlich Leute für Entscheide verantwortlich macht, die frühere Leute gefällt haben, die leider nicht mehr interessant sind, weil sie nicht mehr an der Macht sind. Oder eben auch Zuständigkeiten verwischt, wo irgendwo jemand plötzlich zuständig ist, obwohl, wenn man recherchieren würde, man sehen würde, dass diese Person gar nie in einem Vertragsverhältnis war und damit gar nicht handeln konnte. Das ist so dieses Feld, wo ich finde, da sind Journalisten manchmal etwas zu wenig anspruchsvoll an sich selber. In ihrer Rolle, in ihrem Qualitätsanspruch, dass sie trotz der Verführung von Namennennung, Bashing, Quote etc. eben auch ihrerseits präzise bleiben und klar bleiben. Die klare Adressierung sowohl der Politik dorthin, wo der Handlungshebel ist, wie auch der Medien dorthin, wo der Handlungshebel war, das ist für beide eine Aufgabe.
Ist es schwieriger geworden gegenüber den Medien, gegenüber einer neuen Öffentlichkeit in dem Sinne, dass es ja nicht nur die Medien gibt, sondern es gibt die sozialen Medien, quasi ein sehr großes Zwischenfeld, in dem sich jeder austoben kann und Dinge behaupten kann, die dann allenfalls auch schwieriger zu bearbeiten, aufzufangen sind. Ist es schwieriger geworden?
Ich beginne mal mit, es ist anders geworden. Ich glaube tatsächlich, Also ich bin selber in einer Zeitphase von 90 bis heute, war ich in der Politik und habe wahrscheinlich viele Veränderungen gar nicht gemerkt, weil sie einfach passiert sind. Es gibt natürlich große auch Vorteile für die einzelne Politikerin, weil sie selber auch einen direkten Draht hat. Man kann Newsletter verschicken, die direkt bei den möglichen Wählerinnen und Wählern landen. Man kann selber in den sozialen Medien auch Richtigstellungen, Akzente, Inhalte produzieren und verbreiten. Das muss man sagen, man ist auch weniger abhängig. Das ist auch eine latente Kränkung der Medien und das zeigen sie einem manchmal dann auch, dass sie vielleicht einem heutzutage etwas härter anpacken, als sie das früher gemacht haben. Aber es gibt natürlich in diesen sozialen Medien auch das enorme Risiko, dass wir sicher noch nicht wahnsinnig ausgebildet sind darin, Herkunft, Wahrheitsgehalt, Relevanz immer zu erkennen. Das wird sicher eine große Aufgabe unserer Gesellschaften sein, hier auch Literacy aufzubauen. Und auf der anderen Seite einfach diese grenzenlose Verbreitungsmöglichkeit von Setzungen, von Bildern, von sogar konstruierten Quotes mit Stimmen einer Person, der man irgendwas in den Mund legt, was sie gar nie gesagt hat. Also in diese unglaublich eindringliche Methode, die so als in unserer Prägung einfach als das ist jetzt Tatsache empfunden wird. Also wenn ich eine Stimme höre von Mattea Meyer, die man in der Schweiz als SPS oder SP Schweiz, sprich SPD-Co-Präsidentin kennt, wenn ich der etwas mit ihrer Stimme in den Mund lege, was sie gar nicht gesagt hat, kommt das natürlich bei den Leuten als Wahrheit an. Es ist bei uns noch nicht passiert, es ist aber technisch möglich. Und wenn das passiert und das viral geht, dann werden da Wahrheiten entwickelt, die dann eben wirklich in der Wahrnehmung wie Wahrheiten daherkommen, weil sie alle Ingredienzen haben, die wir als Prüfmaßstab haben, Stimme, Bild, Inhalt etc. Und das hat schon ein sehr, sehr großes Risiko in einer freien Gesellschaft, wo Meinungsbildung auch eine Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger ist.
Also wenn man Umfragen glaubt, dann kann man zumindest behaupten, das Vertrauen in die Politik, und das hängt ja damit zusammen mit der Frage von Lügen, das hat sich ja nicht verschlechtert. Es gibt keine Hinweise, dass es kräftig runtergeht, das ist vielleicht in gewissen politischen Zusammenhängen etwas lädiert worden, aber insgesamt ist da nichts Schlimmes passiert. Die Frage ist natürlich, ob das Gut des Vertrauens gegenüber Politik und gegenüber Behörden etwas ist, was darunter leiden kann, wenn diese Tendenzen, die du jetzt erwähnt hast, zunehmen.
Also, Jörg. Ja, gut, natürlich. Aber es ist wieder ein Riesenfass, das du da auftust, das natürlich damit zusammenhängt, aber auch nach anderen Gesichtspunkten, glaube ich, etwas beurteilt werden müsste. Zunächst, wir haben eine Öffentlichkeit, die sich sehr stark verändert hat. Und man spricht zu Recht vom zweiten oder dritten Strukturwandel der Öffentlichkeit, der sich eingestellt hat im Zusammenhang mit diesen sozialen Medien. Das hat sehr, sehr vieles verändert. Vorher würde ich aber noch etwas ganz anderes sagen. Es gibt ja auch in der individuellen, privaten Moral Momente, wo es richtig ist, nicht ganz die Wahrheit zu sagen. Die Notlüge beispielsweise oder die barmherzige Lüge, darüber wird diskutiert, darüber hat Schnitzler mal im Zusammenhang mit einem Arzt ein großes Stück geschrieben, etc. Also es ist nicht so, dass das überall ganz klar wäre. Aber wesentlich ist, Öffentlichkeit ist zentral in der funktionierenden rechtsstaatlich-liberalen Demokratie. Und von daher hat die Öffentlichkeit und deren Repräsentanten, die bislang sozusagen nur die so quasi professionellen Medien gewesen sind, die Aufgabe der Überwachung, die vierte Gewalt eben. Das hat sich grundsätzlich verändert und in einer Weise verändert, die die rechtsstaatlich-liberale Demokratie bedroht, weil sie letzten Endes dann doch aufruht, so etwas wie einem gemeinsamen Konsens, der Basiskonsens, der ja damit rechnet, dass die Politikerinnen und Politiker, die in Staatsgeschäften tätig sind, einigermaßen vernünftig und gut sind, umgekehrt aber vor allem das Vertrauen in die Institutionen, also ja, eben in die Demokratie, die diejenigen wieder ausscheidet, die diesen ja, gemäßigt wichtigen Ansprüchen, man sollte nicht zu päpstlich sein, nicht genügen. Und heutzutage, das ist der Trend, haben wir eine Öffentlichkeit, die sich eben spaltet, die von vornherein schon weiß, das sind fürchterliche Menschen. Ich meine, das sind nicht 50%, aber es genügt, wenn es 25% sind, die diesen Basiskonsens aufgekündigt haben und die davon ausgehen, dass die da oben, die sogenannte Elite, sowieso nur macht, was einen schadet. Und dann haben wir diese berühmten Echokammern etc. Das ist die Situation, in der wir sind. Und dann ist es relativ einfach, und das hat der Trumpismus vorgeführt, dass diejenigen, die gewissermaßen nicht mit einem einverstanden sind, weil sie eben an einem übergreifenden Basiskonsens festhalten, das sind dann die Verräter, und dann haben wir ein Freund-Feind-Denken. Aber das ist ein Freund-Feind-Denken, das, glaube ich, man nicht ohne weiteres mit dieser zentralen Frage ja, sozusagen identifizieren kann, ob in der Politik es nicht ab und zu nötig ist, nicht ganz die Wahrheit zu sagen.
Nehmen wir ein Beispiel. Corona-Masken. Am Anfang der Corona-Krise waren die Behörden unter massivem Druck, weil sie feststellen, es gibt nicht genügend Masken. Da war die Ansage, die Masken helfen eigentlich gar nicht. In Deutschland war es klar, es wird auch in der Schweiz der Vorwurf erhoben, man habe behauptet, sie helfen nicht, obwohl die das gesagt haben, es gewusst haben oder hätten wissen müssen. Die Frage ist nicht so sehr, dass man das gesagt hat, denn ich glaube, es gibt in der Rechtsgüterabwägung Überlegungen, dass man in einem solchen Moment, wo man weiß, es gibt zu wenige Masken für das Pflegepersonal und es hat böse Folgen, wenn die knappen Masken nicht bekommen, sondern wenn die aufgekauft werden auf dem Markt. Okay, die Frage ist, wie geht man danach damit um? Und was mir fragwürdig erscheint, ist eigentlich die Tatsache, dass man nicht offen gesagt hat, schaut her, das war eine Notlüge. Und wir stehen dazu. Wir wussten, es hilft was, aber in der Abwägung der schwierigen Folgen haben wir uns entschieden, so zu argumentieren. Man hat das eigentlich nie aufgenommen. Ist das richtig?
Also, weil ich selber mitten im Geschäft bin, möchte ich vielleicht dort beginnen, dass man in der Beurteilung im Nachhinein immer klüger ist und wahrscheinlich sich wenige so oft selber gewisse Dinge wieder vorhalten wie die beteiligten Akteurinnen selber. Also es ging ja auch schon so, dass ich mir wahrscheinlich die größten Vorwürfe selber gemacht habe in Bezug auf etwas, das ich besser hätte machen müssen. Und bei den Masken glaube ich schon auch, dass man sich dem bewusst ist. Und im Rückblick denke ich mir, hätte es bessere Kommunikationsmöglichkeiten gegeben. Zum Beispiel schaden würden sie sicher nicht. Man hätte sogar beginnen können, der Nutzen ist umstritten, schaden würden sie sicher nicht. Wir haben vor der Hand keine, wir beschaffen sie so rasch wie möglich. Priorität werden die exponierten Personen haben im Pflegebereich. Aber jetzt zu sagen, ich bin viel schlauer als die damaligen, finde ich persönlich einfach wirklich unfair. Die Frage, wie gehen wir jetzt im Nachhinein damit um, das finde ich wirklich eine sehr wichtige und spannende Frage. Inwiefern hat die gegenwärtige Unruhe und das Abwenden doch vieler Menschen von dieser offiziellen Politik und das wirklich sich nicht mehr verstanden fühlen, nicht mehr zugehörig fühlen, von diesen 15, 20%, wir wissen es nicht, damit zu tun, dass diese Grenzen des Wissens in dieser Pandemie nicht so transportiert worden sind oder nicht so, es nicht gelungen ist, sie so zu transportieren, dass es glaubwürdig gewesen ist. Ich habe schon immer wieder beobachtet, dass sich alle bemüht haben, darum zu sagen, bis dahin wissen wir es, das wissen wir nicht. Heute wissen wir das, kann sein, dass es morgen falsch ist. Dass sie das gemacht haben, dass sie auch schon mal gemacht haben, wir haben uns getäuscht. Wir haben damals gedacht, Oberflächendesinfizierung sei das erste Mittel. Wir wissen es heute, es ist wichtig, aber nicht so entscheidend, wie wir damals gedacht haben.
Hände waschen.
Also dieses Gesellschaft, das lernende Organisation, wie macht man das behördlich? Also wie kann man in der Kommunikation das so machen, dass das glaubwürdig ist und nicht als Ausflucht, als Versagen, als Reinwaschen, als was auch immer qualifiziert wird. Und auch dort muss ich sagen, da brauchen wir auch die Hilfe der medialen Öffentlichkeit, dass echtes Bemühen um, wir sind eine lernende Organisation, auch irgendwie in der öffentlichen Bewertung als echtes Bemühen wahrgenommen wird.
Also das ist, finde ich, sehr wichtig, was Jacqueline Fehr gerade gesagt hat. Kommunikation ist in der heutigen Welt noch viel wichtiger als früher. Früher, naja, wie fand Kommunikation statt, indem man große Massenveranstaltungen machte? Auf seine Weise, wissen wir ja, war der Hitlerianismus und Goebbels und so weiter, die waren in der Hinsicht sehr tüchtig. Die Kommunikation haben sie beherrscht. 1936 hätten wohl 85% der Deutschen für die NSDAP und Hitler gestimmt. Aber heute ist Kommunikation schwieriger geworden und viel subtiler. Fällt mir nur ein, und auch die von mir gewiss hochverehrte Frau Merkel hat Fehler gemacht. 2015 und der auch von mir sehr geschätzte Herr Schäuble hat das in ein schönes Bild gesagt. Naja, wenn so ein paar in einem Hang sind und der nicht so ganz lawinensicher ist und oben macht einer oder eine einen zu kühnen Bogen, dann kann das eben falsch sein. Er meinte damit, dass Frau Merkel sicherlich recht hatte, als sie sagte, wir können jetzt nicht die Grenzen schließen und die Leute, ja, was wäre geblieben? Man hätte ein paar erschießen müssen. Also hat ja mal de Maizière selber gesagt, das war eine unmögliche Situation, es hätte den Deutschen viel mehr geschadet. Also muss man sie reinlassen. Aber im Nachhinein, ja, auch darüber kann man diskutieren, hat vielleicht die deutsche Regierung sich zu wenig Mühe gegeben, diese Notlage wirklich darzustellen. Das war nur ein Beispiel, darüber könnte man jetzt oder muss man vielleicht diskutieren. Ich will nur sagen, dass in einer Gesellschaft, die sich viel mehr als früher eine enorme Nervosität erlauben kann. Wir leben in einer sehr nervösen, sozusagen politischen Landschaft mit viel Missmut. Und da braucht es wenig, um in einem gefährdeten Gebiet einen kleinen kommunikativen Fehler zu machen.
Ich glaube, Kommunikation ist etwas, aber man könnte jetzt gerade die Corona-Krise als Beispiel nehmen, dass Wahrheit, wissenschaftliche Wahrheit, einen enormen Einfluss auf politisches Handeln ausgelöst hat und unmittelbares politisches Handeln im Gegensatz zur Klimageschichte. Seit 30 Jahren sagen alle Wissenschaftler, es wird ganz schlimm und die Politik hat nicht gehandelt. In diesem Fall hat man festgestellt, dass Wissenschaftler quasi wie fast am Kabinettstisch mitbestimmt haben, was Politik sein soll und selbst, wie du das vorher gesagt hast, dass sie am Morgen etwas gesagt haben und am Abend etwas anderes. Und das hat man als Wissenschaft akzeptiert. Also ich glaube, die Glaubwürdigkeit bezüglich Wissenschaft, bezüglich der Annahme, dass es so etwas gibt wie eine Wahrheit, die man ständig anpassen muss, hat eigentlich darunter nicht gelitten. Die Frage ist, was passiert jetzt, weil eine Müdigkeit da ist und man langsam die Nase voll hat von der Obrigkeit, die ständig neue Einschränkungen verordnet.
Also ich beginne vielleicht mal am zweiten Punkt, was passiert jetzt, und stelle eine These in den Raum, die genauso falsch wie richtig sein kann. Und wenn sie falsch ist, dann werden Gescheitere dann folgen. Die These ist, dass wir uns bei dieser Krankheit an ein Leitmaß gewöhnen. Also wir haben bei verschiedenen Krankheiten eine gesellschaftliche Gewöhnung. Wir nehmen in Kauf, dass 250 bis 300 Menschen auf den Straßen verunfallen, tödlich in der Schweiz. Könnte man reduzieren, wenn man noch mehr Maßnahmen treffen würde, will man aber nicht, nimmt man in dieser Größenordnung in Kauf.
Straßenverkehr als Krankheit, das ist ein schönes Bild, aber ist schon wichtig.
Ich komme jetzt zu den Krankheiten. Wir nehmen in Kauf, dass 9000 Menschen pro Jahr an Folgen des Rauchens erkranken. Könnte man mehr machen? Könnte man weniger machen? Würde die Todeszahl verändern? Machen wir nicht gesellschaftlich, gibt für beides keine Mehrheit. Ist im Effekt, akzeptieren wir dieses Leitmaß dieser Tätigkeit Rauchen. Grippe, weitere Krankheiten, Vorsorgeuntersuchungen, in ganz vielen Bereichen könnte man mehr machen, könnte man günstiger machen, könnte man fast obligatorisch machen, könnte man viel vermeiden, macht man nicht, ein Leitmaß, das gesellschaftlich akzeptiert ist. Und wahrscheinlich bewegen wir uns bei dieser neuen Krankheit hin zu einem Maß, das gesellschaftlich akzeptiert ist, an Vorschriften und Einschränkungen versus Leid, das das verursacht. Das muss eine Balance finden. Es gibt kein Null-Todesfall-Szenario bei Covid und es gibt aber auch kein Laissez-faire. Sterben sollen so viele, wie es geht. Hauptsache, wir müssen uns nicht anpassen. Es wird irgendwo eingemietet werden. Das, glaube ich, ist das, was wir jetzt gesellschaftlich unterwegs sind. Und das wird ausgehandelt, das schmerzt, das tut weh, weil dieses Maß individuell ganz unterschiedlich akzeptiert wird. Auch in Bezug auf, hat man selber eine Betroffenheit oder nicht, aber auch, was generell die Haltung zum Leben ist. Das mal zu dem. Und zum Ersten können wir das vielleicht dann nochmals aufnehmen.
Was meinst du?
Zuerst zum ersten Teil der Frage dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung zu Wahrheit und zu, sollen wir Corona dazu nutzen?
Aber Frau Fehr hat natürlich recht, wir müssten eine lernende Gesellschaft sein. Also eine Gesellschaft, die so viel Vertrauen hat in die Mitglieder und nicht nur in die Regierung, die stellt auch Anforderungen. Und diese Anforderung heißt Lernen, also heißt eine gewisse Coolheit, Coolness zu haben von den Leuten und aus dieser Nervosität herauskommen. Und das ist natürlich die Frage, wenn wir in einer nervösen Gesellschaft sind, ist diese Zumutung gerechtfertigt oder nicht? Aber es bleibt der Politik, glaube ich, gar nichts anderes übrig. Zu deiner ersten Feststellung, dem Unterschied der Stellung der Wissenschaft im Rahmen von Corona und im Rahmen von der Klimakatastrophe, naja, die Klimakatastrophe wurde halt gesagt, es ist dann in 30 Jahren okay. Die Frage ist, welchen Lebenshorizont hat man, beispielsweise wie ich als über 70-Jähriger, und die stimmen ja bekanntlich, aber auch schon die 50-Jährigen, die es dann wirklich trifft, dachten, oha. Also mit anderen Worten, manchmal braucht es, damit Politik und Gesellschaft, beides, lernen, ja, sowas wie Warnkatastrophen. Und möglicherweise ist Covid jetzt eine Art Warnkatastrophe, mit der man umgehen lernen muss. Und dass das nicht immer einfach ist, ist klar. Es ist aber eine, finde ich, sehr, ja, sozusagen eindrucksvolle Herausforderung für die Gesellschaft, in der wir jetzt leben, mit all diesen Möglichkeiten und auch all diesen Bequemlichkeiten, kann man mit härteren Auseinandersetzungen umgehen. Man darf ja nicht vergessen, dass dieser, ja, 75-jährige Frieden, in dem wir leben, mit ungebrochenem wirtschaftlichem Aufstieg und Wohlstand, in gewisser Weise uns alle, tut mir leid, klingt jetzt wirklich so wie Muppet, die Greisen, aber in gewisser Weise uns alle verwöhnt hat. Und jetzt müssen wir lernen, mit Härten besser umzugehen und zu lernen.
Frage ist, der Kommunikation und Wahrheit, glaubt ihr, braucht es mehr moralischen Appell quasi? Ihr vertritt ja ein bisschen sicher die Eliten, auch die Obrigkeit. Braucht es mehr moralischen Appell, dass Wahrheit wichtig ist und man sich daran halten soll, gegenüber Behauptungen, Lügen? Oder braucht es ein größeres Verständnis dafür, dass die in der Ambivalenz und in der Rechtsgüterabwägung es Dinge gibt, die man richtig kommunizieren muss? Konkret, du hast es genannt, Jacqueline, die Frage der Bezahlung von Lösegeld. Oder es gibt auch andere Bereiche, wo ich glaube, in der Öffentlichkeit so implizit die Forderung ist, die Politik hat immer die Wahrheit und die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen, dass man sagt, Moment mal. Und da glaube ich, ist, was du gesagt hast, mit der Erziehung einer Öffentlichkeit in der Debatte, dass man sagt, Wahrheit ist nicht etwas Absolutes, sondern ist eine absolut notwendige Referenz für die Beziehung auf Realität. Sonst ist es viel zu einfach, angeklagt zu werden. Man habe nicht voll und ganz die totale Wahrheit immer gesagt.
Kann dem nur zustimmen. Also.
Ja, wobei hier ja noch wie eine zweite Diskussion jetzt kommt, nämlich, was ist das Richtige? Die Wahrheit ist die quasi der Gegenstand der Faktendiskussion. Also inwiefern sind wir diszipliniert genug, uns, soweit es sie da sind, mit den vorhandenen Fakten als Grundlage zu arbeiten und auch die Grenzen des Wissens zu akzeptieren und dann auch zu deklarieren, dass da die Grenze ist, dass wir da in den Vermutungen sind, in den Annahmen sind und daraus dann, was ist der richtige Entscheid? Und wenn wir zurückkommen auf Covid versus Klima, Wissenschaft versus Politik, dann ist schon, es ist schon interessant, dass die langjährige Klimaerforschung, die auf 30 oder viel, viel längerer Basis besteht, ja, immer noch so mit viel Skepsis leben muss. Stimmt das wirklich? Es hat sich geändert jetzt auch in den letzten Monaten, aber trotzdem lange damit leben musste, während Covid sehr vorläufiges Wissen, also sehr noch unsicheres Wissen, plötzlich als abschließende Wahrheit empfunden wurde. Das ist interessant, weil natürlich Covid hat uns mit dieser Dringlichkeit und dieser Unmittelbarkeit, es ist unser Leben, es ist unsere Lunge, wir atmen nicht mehr, das war also näher an uns heran, an unsere Existenz als an die Lunge, kann man ja nicht kommen. Und dieses Gefühl von, ich muss beatmet werden, ich versticke, ich kann nicht mehr leben, das war natürlich, das ist die ultimative Existenz, also physische Existenzbedrohung. Und da hat man jeden Wissenshalm als definitive Wahrheit genommen, obwohl man in diesem Feld natürlich noch in sehr viel Unklarheit ist, trotz allem, was man schon weiß. Wieso steckt sich jemand an und die Frau daneben nicht, zum Beispiel? Also so ganz banale Sachen, da sagen auch seriöse Wissenschaftsvertretungen, sagen auch, das ist eben Wissenschaft. Wir wissen es vorläufig, wir müssen es falsifizieren, wenn es nicht falsifiziert wird, wird es zur Wahrheit oder zur weiteren vorläufigen Wahrheit. Klima haben wir eine längere Evidenz, wir haben eigentlich fundiertere Messdaten und das wird anders bewertet. Der Wissenschaftsgehalt also wird als geringer oder als weniger valide eingeschätzt, so verallgemeinert. Und das hat damit zu tun, dass dieses Thema ja immer im Kopf mal wieder so kommt, aber im Bauch ist es zwei Tage wahnsinnig heiß und irgendwie gibt es Überschwemmungen, aber wie war das genau im letzten Sommer und haben wir jetzt nicht wieder Sonne und wie ist das jetzt, vielleicht geht es ja doch. Also man ist einfach nicht gleich unmittelbar bedroht. Aber dieser Diskurs, denke ich mir, aus dem haben wir viel gelernt und werden noch viel lernen müssen. Was ist die Rolle der Wissenschaft, was ist die Rolle der Politik? Da gibt es die Frage der Wahrheit und der Fakten und das gibt es nachher das Thema und was daraus ist dann der richtige Entscheid.
Aber gegenüber der Öffentlichkeit, in deiner verantwortungsvollen Position, du repräsentierst den Staat. Frage, braucht es nicht mehr harte Ansagen der Wahrheiten, die man nicht gerne hört, so quasi so eine Schweiß- und Tränenansage? In der jetzigen Situation, ob das Corona betrifft, ob das Klima betrifft, ob das andere Gefahren betrifft, oder ist man da zurückhaltend, weil es ist angenehmer, ja, schöne Wahrheiten zu erzählen?
Ja, es braucht anschlussfähige Kommunikation, weil die Menschen sind sehr verschieden. Also nur immer Alarmismus gibt Hornhaut. Das dringt nicht mehr ein. Und ich denke, das gibt eine Ermüdung und eine Verdrängung. Und es braucht anschlussfähige Kommunikation, ein schönes Wort, ohne Inhalt. Das heißt, man muss auch auf die Ängstlichen, die komplett Ignoranten, die zu Gewinnenden unterschiedlich ansprechen. Und ich glaube, wie immer, man hat so die schon Überzeugten im Kern, die soll man durchaus auch nutzen, um zu helfen. Und dann gibt es die ganz außen, die nie erreichbaren. An die sollte man sich nicht wenden, das ist die falsche Kommunikation. Man sollte sich an dieses Feld, das zu gewinnen ist.
Ja, also ich glaube, hier kommt wirklich noch etwas ganz anderes ins Spiel, wenn man Wissenschaft und Politik vergleicht. Wissenschaft, Naturwissenschaft ist ja zunächst mal damit beschäftigt zu sagen, ja, was ist, also Theorie, was ist der Fall? Das ist die Frage. Die Politik hat eine andere Aufgabe, nämlich die Antwort, was sollen wir tun? Also sie ist nicht theoretisch, sondern praktisch. Und da muss sie abwägen und entscheiden. In Szenarien, die Wissenschaft sagt, okay, 50%, 80%, 20% sind offen. Das ist das eine. Und das andere ist beispielsweise, naja, also sagten, wollen wir das in Kauf nehmen, dass also jetzt bin ich böse, ist ja sozusagen ein bisschen Steigerung, dass um Willen von so und so vielen über 80-Jährigen, die sowieso bald starben, die ganze Gesellschaft in einer Art und Weise belastet wird, die dieser Gesellschaft schädigt und vor allem die dann die Jungen in einer Art und Weise auch wieder zurückstellt. Naja, also man muss Güter abwägen. Man muss entscheiden. Und von daher gibt es verschiedene Politiken, so wie es durchaus immer verschiedene Sozialpolitiken gab. Also eine Sozialpolitik, meinetwegen à la England oder à la USA, die uns vollkommen widersinnig erscheint, wenn wir an beispielsweise Sachen wie Krankenversicherung denken. Und Politik bestimmt sich natürlich aus dem Raum der Gesellschaft, in der sie stattfindet. Das sind Gesellschaften, die anders als wir reagieren. Und das ist die Aufgabe einer Politikerin, hier eben die Antwort zu liefern, was sollen wir tun, und damit halt eben auch Sachen zu machen, die mindestens 20 oder wie viele Prozent stören. Und das ist dasjenige, was vielleicht Gesellschaften lernen müssen. Man kann in solchen heiklen Fällen nicht allen genau das zubilligen, was sie gerne möchten. Also die Situation ist in dem Sinne, weil die Entscheidungen härter geworden sind, selber auch härter geworden. Und es ist eine Zumutung an die Minderheit in der Demokratie. Das müssen wir lernen.
In der Kommunikation gibt es eine Unterscheidung, die du erwähnt hast. Max Weber, Werte ethisch, verantwortungsethisch. Mir scheint, dass in der öffentlichen Debatte es viel einfacher ist, werteethisch zu argumentieren, richtig, falsch, wahr, unwahr, wenn man nicht in der Verantwortung steht.
Das ist sicher eine ganz alltägliche Auseinandersetzung, die ich mit mir führe. Also dass ich natürlich aufgrund meiner Werteethik viele, viele Beobachtungen auf der Welt höchst problematisch finde und denke, man müsste viel mehr machen, viel schneller machen und dann aber um wieder in der Verantwortungsethik Wege suchen muss, die überhaupt Fortschritte ermöglichen, die vielleicht kleiner sind, die vielleicht über Umwege gehen, weil nur Recht zu haben, aber nichts zu bewirken, rettet den Planeten und die Menschheit auch nicht. Wo ich bei der vorhergehenden Diskussion nochmals anknüpfen muss und dann die Verbindung mache, ist, wenn wir vorhin von Wissenschaft gesprochen haben, Sie haben das Stichwort gegeben, Herr Kohler, sprechen wir ganz automatisch von Naturwissenschaften, jetzt im Kontext von Covid und von Klima. Aber Wissenschaften gibt es natürlich, die Philosophie, die uns überhaupt den Denkraum strukturiert. Aber es gibt zum Beispiel auch die Verhaltenspsychologie und die Verhaltensökonomie. Und diese Disziplinen, alle Sozialwissenschaften, kamen eher zu kurz in den letzten Monaten. Also was haben die uns, wie können die uns unterstützen in ihren Erkenntnissen, wie Menschen in der Verhaltensänderung unterstützt werden können, damit sie dann eben das tun und dass sie das auch das Gefühl haben, dass sie es zu Recht tun und nicht widerwillig unter Druck und sobald etwas Luft gibt, sie wieder zurückschlagen, sondern dass sie eben sich diese lernende Organisation in dieser sich eingebettet fühlen. Und da habe ich zum Teil auch innerhalb der Wissenschaft etwas das Gefühl, dass sich jetzt die Naturwissenschaften als die Wissenschaft aller Wissenschaften verstehen. Und das ist schade, weil die Wissenschaft kann sehr viel mehr.
Mit der Behauptung, es gibt nur eine Wahrheit, das ist einfach. Georg,
ja, bin
kannst
hier
du das Schlusswort
ja,
als
oh je,
Philosoph nein, uns auf den Weg geben?
Ich weiß es nicht, also das Schlusswort hat damit zu tun, dass die Situation generell schwieriger geworden ist. Und ja, ich bin natürlich einverstanden mit Frau Fehr, wenn sie sagt, wir können auch als Politiker, Politikerinnen und in der Gesellschaft von Verhaltenswissenschaften lernen, aber Politik muss Entscheidungen treffen und in einer insgesamt schwierigeren Situation sind diese Entscheidungen folgenreicher und schwieriger. Ein Stichwort, das mir natürlich in den Sinn gekommen ist, Migrationspolitik. Also gerade jetzt, es ist wirklich, geht mir so, also es ist furchtbar zuzuschauen, wenn man sieht, wie ein kleines Kind an dieser Grenze Weißrussland steht und weint. Also dann ist man eben zu Tränen selber gerührt. Auf der anderen Seite ist klar, dass, wie soll ich sagen, man hier um Entscheidungen nicht herumkommt. Es ist in dem Sinne klar, dass beispielsweise Europa seine, sagen wir jetzt mal, Grenzen sichern muss, was auch immer das heißt. Und da, das meinte ich, und komme zurück auf sozusagen Max Webers Votum. Er sagt, Werte sind ganz wichtig, aber zwischen Werten gibt es auch immer Konflikte. Und diese Wertkonflikte haben zugenommen. In einer schrecklichen Art und Weise. Man kann es erklären, wieso. Und da finde ich, ist Migrationspolitik für mich jedenfalls noch viel herzzerreißender, als es eben jetzt Covid-Politik ist. Und da müssen wir uns darauf vorbereiten und ja, irgendwo manchmal auch sozusagen als normale Bürgerinnen und Bürger, wenn man so will, der Politik zu Hilfe kommen, indem wir verstehen, in welche Konflikte Verantwortungsethik hineinführt.
Das kannst du nur hoffen, Jacqueline, dass man dir zu Hilfe kommt. Mit anderen Worten, heißt eigentlich, das Verständnis in der Öffentlichkeit für die Schwierigkeit, Entscheide zu fällen, die nicht einfach schwarz-weiß sind.
Ich habe das Votum sehr so verstanden, und zwar in diesem Kontext, wie wir es auch diskutiert haben. Wir sind und haben den Anspruch, und ich möchte ihn auch weiter pflegen, dass wir eine demokratische, offene, partizipative Gesellschaft sind, wo wir auch ein Stück weit gemeinsam Verantwortung tragen, ohne dass wir die Rollen jetzt vermischen. Selbstverständlich bin ich als Politikerin in der Verantwortung, diese Entscheide zu tragen, die Konsequenzen auch zu ertragen, auch für Fehler, auch qualifiziert zu werden, selbstverständlich. Aber wenn wir den Eindruck haben oder wenn wir dorthin gehen, dass hier die Politik und wir hier, die nichts damit zu tun haben und sich als Gesellschaft nicht auch diesen Wertekonflikten stellen und nicht auch diese Auseinandersetzung führen, dann werden wir uns als demokratische Gesellschaft nicht weiterentwickeln. Und das, glaube ich, das muss unser gemeinsames Ziel sein. Nicht im Verzeihen den Politikern über den Kopf streicheln, ihr seid so arme, dass ihr so schwierige Entscheide fällen müssen, sondern mit der Auseinandersetzung, was heißt es dann, Migrationspolitik? Was steht sich da entgegen? Und was würde eine Akzentverschiebung auf die eine oder andere Seite bedeuten für Menschen, die dort sind, für Menschen, die hier sind, für Menschen, die in dieser Situation leben oder in der anderen Situation leben, dass man da wiederum ist aber auch die Politik in der Pflicht, das auch so zu erklären, dass man eben dieses Zusammenkommen dieser Werte, also nachvollziehbar machen, was sind die Entscheidungswege und was sind die Fragen, die man beantworten muss, hier einen stärkeren Dialog zu führen.
Gut, wir haben alles gelöst und alles geklärt. In diesem Sinne vielen Dank an euch beide.